Deutschlandfunk Kultur.
Herzlich willkommen zum literarischen Quartett. Früher nannte man es Entwicklungsroman. Wir sind als Leser dabei, wenn junge Männer zu ihrer Lebensreise aufbrechen, wenn Herz, Verstand und der ganze Rest darum ringen, sich mit der Welt ins Benehmen zu setzen. Wie es der literarisch-gesellschaftliche Verstand meiner Gäste so wollte, reden wir heute über vier Bücher, die bezeugen, der männliche Entwicklungsroman ist noch lange nicht auserzählt. Und meine Gäste sind die Literaturkritikerin Iris Radisch.
Dieses Buch ist der Beweis dafür, dass wirklich große Literatur niemals altert. Es ist schon vor über 90 Jahren geschrieben worden, aber es geht darin um die wirklich wichtigen Sachen im Leben. Um sexuelle Leidenschaft, um Begehren und um die Unmöglichkeit der Liebe.
Der Journalist Cornelius Pollmer.
In dem Roman Heilung sagt ein Professor irgendwann zum Ich-Erzähler, wenn Sie keine Probleme haben, dann sollten Sie vielleicht Ihr Leben ändern. Und ob das gut geht, ist ziemlich interessant zu lesen.
Der Publizist Jan Fleischauer.
Demon Copperhead, die Geschichte eines Jungen, der in einem Trailerpark in Amerika groß wird. Mein Tipp, lesen Sie die ersten beiden Seiten und gucken, ob Ihnen der Sound gefällt. Und wenn Sie den Sound mögen, dann kaufen Sie das Buch, denn Sie werden durch die Lektüre reich belohnt. Das verspreche ich Ihnen.
Ich selbst habe Geheimnis der Rückkehr, sieben Weltreisen von Stefan Wackwitz dabei. Der Autor erzählt auf sehr unterhaltsame Weise von seinen lebenslangen Bemühungen, sich vom pietistisch-marxistischen Schwaben zum liberalen Weltbürger zu wandeln. Und los geht's.
Ja, Barbara Kingsolver, Demon Copperhead, also Entwicklungsroman Hardcore. Setting stimmt, also Junge aus schwierigen Verhältnissen. Mutter, drogensüchtige Teenage-Mom, Vater nie da gewesen, Schwiegervater, tätowierter Schläger. Kämpft sich durchs Leben. Nach dem absehbaren Tod der Mutter verschiedene Pflegefamilien. Dann kurzes Intermezzo als Footballstar, bis ihm das Knie zerdeppert wird. Und er mit Schmerzmitteln behandelt wird, von denen er sofort drogenabhängig wird. Also wenn Literatur uns einen Blick in eine andere Welt eröffnen soll, dann würde ich sagen, dann macht das dieser Roman mustergültig. Wir werden ja später noch in bürgerliche Wohnzimmer eingeführt und in Sanatorien. Das sind so die üblichen Orte. Das ist hier die Trailerpark-Welt. Also auch von der man Amerika relativ wenig kennt. Man weiß, es gibt die Rednecks, aber wie es da aussieht, das zeigt der Roman. Ich finde eben das Tolle daran, ohne jede Art von Kitsch oder Sozialromantik oder Lamoyanz, sondern auch mit der gebotenen Härte, auch mit der nötigen Komik. Das Ganze, und das ist das Besondere, in der Stimme des Jungen. Und deswegen wäre jetzt mein Rat an alle, die uns zugucken, geht in die Buchhandlung, lest euch die ersten beiden Seiten durch, ob ihr den Sound mögt. Denn wenn man das nicht mag, dann ist man verloren, dann sollte man das Buch weglegen. Wenn man es mag, wie ich, dann wird man durch die Lektüre, würde ich sagen, reich belohnt.
Frau Radisch, mochten Sie es?
Also, dieses Buch muss man eigentlich mögen, weil es ist ein Randschmeißerbuch, ja? Ein Buch, was wirklich alles richtig macht. Da haben Sie auch total recht. Man kann dem Buch eigentlich überhaupt keinen Vorwurf machen.
Jetzt kommt es aber.
Es kümmert sich um die sozial Schwachen. Ja? Es geht tief rein in diese sogenannten Flyover-Countries, wo also nie einer reingeht. Ja? Wo man immer sagt, alle wählen da Trump, aber keiner weiß, wer das ist. Hier kann man die alle kennenlernen. Es geht einem das Herz auf, weil dieser Junge tut einem so leid. Der ist so arm dran. Der kommt in so schlimme Pflegefamilien. Und die Mama stirbt an Drogen. Also, er ist sympathisch. Auch das kommt ja noch dazu. Er ist rührend. Also man kann weinen, was er immer gesagt hat. Ich habe so geweint über dieses Schicksal. Und man kann mal ein bisschen lachen. Also mit dem Humor, finde ich, haben sie es etwas übertrieben. Aber stimmt schon, er ist eigentlich nicht humorlos. Er ist ja der Erzähler, also der jugendliche Erzähler. Also es ist wirklich ein Buch sozial engagiert. Es kommt Wirtschaftskriminalität vor, also diese entsetzliche Opioidkrise, wo ja wirklich Geschäfte gemacht wurden, ein Wirtschaftsverbrechen auf dem Rücken der armen Leute. Das wird angeprangert. Also ich kann dem Buch keinen Vorwurf machen, wirklich nicht. Und ich habe es auch, es ist ein Page-Turner, man liest das und liest das und liest das.
Lustig,
und will immer wissen, wie es weitergeht.
Herr Pollmer, würden Sie jetzt noch ein Aber einstreuen?
Ja, oder? Lassen Sie mich das Aber kurz noch sagen. Also meine Frage an das Buch ist, Naja, ist es denn nun aber Literatur? Ja, es ist wirklich alles prima und gut. Ist es Literatur oder ist es Netflix in Buchstaben? Ja, es ist, also für mich ist es Netflix in Buchstaben. Ich warte auf den Film, der dann vielleicht auch wirklich toll ist und hat man noch tolle Bilder dann dazu. Das kann ich mir schon alles wunderbar vorstellen. Es ist erzählte Sozialgeschichte, ein ehrenvolles Genre. Aber diese Erzählstimme, auf die Sie ja schon ganz richtig angespielt haben, lieber Herr Fleischhauer, die ist für mich unerträglich bieder. Also ich habe dafür keine Empfänger, keine Antennen, würde ich mal sagen. Das ist bieder, das ist flott, das ist voller blöder Sprüche. Das ist ewig, selbst wenn die arme Mam dann irgendwie im Sarg schon liegt. Es ist immer noch witzig, hat er immer noch einen Spruch drauf, fällt ihm immer noch was Originelles ein. Es fehlt total das Traurige, es fehlt das Tragische, es fehlt alles das, was so überhaupt Innenwelt sein könnte. Es ist einfach eine es ist eine erzählte Fernsehserie.
Ich finde die Frage berechtigt, ob das Literatur ist, weil das Anliegen der Autorin mir auch ein bisschen zu deutlich aus diesem ganzen Projekt, das ja ein komplettes Reißbrettprojekt auch zu sein scheint, hervortritt. Da bin ich mal ein bisschen empfindlich, wenn ich mich eigentlich in Fiktion verabschieden möchte. Und man weiß ja, dass diese Krise real ist, dass sie größer wird. Man
also weiß, diese Opioidkrise meinen Sie mit dem
man weiß, auf welcher Seite sie da steht und was ihr Wunsch ist, was in der Wirklichkeit passieren sollte. Das flackert für mich hier immer wieder ein bisschen rein und reduziert das Lesevergnügen. Aber ich bin am Ende in Summe auch bei eher doch ein ziemlich gutes Buch, weil mich diese Stimme eben nicht nervt. Ich höre ihr sehr, sehr gerne zu. Und ich finde auch vieles hier einfach sehr, sehr gelungen, was, glaube ich, auch mit der Biografie der Autorin zu tun hat, die ja vor Glaubwürdigkeit überläuft, einen solchen Stoff aufzuschreiben. Das eine ist diese Soziografie dieser Gegend, die ja nun wirklich nicht nur ein Flyover-Country ist, sondern auch so ein Overlooked-Country und in urban geprägten Medien wenig stattfindet und wenn, dann oft mit Verächtlichung. Das ist die sehr, sehr gut, finde ich. Ich finde auch, wie sich der Blick auf die Mutter von Demon im Laufe der Handlung verändert, entwickelt, sehr berührend und gut aufgeschrieben. Und ich finde zwei kleine Punkte noch. Zum einen dieses Ende, das will ich jetzt natürlich nicht spoilern, aber dass es ein Maybe-Ende ist, hat mir sehr gut gefallen. Und die große Frage, die ich aus diesem Buch mitnehme, und mehr kann es vielleicht am Ende auch nicht erreichen, ist, was in einem Leben ist Pech, was ist Schicksal, was ist eigenes Versagen? Und da bin ich doch auf eine Weise zum Nachdenken angeregt worden, die mir gut getan hat.
Ja, ich kann mich dem bisher sogar irgendwie letztlich allem anschließen, bin allerdings ein bisschen überrascht, dass noch keiner darauf hingewiesen hat, dass das natürlich eine, man kann etwas hochgestochen sagen, Überschreibung ist. Das ist bis in die Plotdetails.
Wir ihn lassen wissen.
Danke. Bis in die Plotdetails, bis in die einzelnen Figuren ist das natürlich eine. Das ist David Copperfield von Charles Dickens, also der ikonische entwicklungssozialkritische Roman aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts, England für Amerika heute erzählt. Und das ist natürlich, kann man erst mal sagen, schon auch mutig. Also da nimmt sich eine, wie alt ist die Dame? Ich glaube so Ende 60.
68.
Eine end 60-jährige Autorin aus, ich glaube Kentucky eben ist sie geboren, sagt, ich schlüpfe jetzt mal, weil das der Dickens war ja weitestgehend, also nicht war, aber er hat autobiografische Elemente. Für sie beschränkt sich die Autobiografie darauf, dass sie eben irgendwie auch in den Appalachian Mountains geboren ist. Also eine erfolgreiche Frau, die Pianistin und Biologin, und nimmt sich jetzt dieses Trailerpark-Milieus an. Und die Ernsthaftigkeit, mit der sie das tut, beeindruckt mich schon. Ich kann bei Ihnen mitgehen, dass Sie so ein bisschen die Dachse wittern. Also ich habe mir ein Interview mit ihr angeschaut und da sagt sie auch, ja, ist eigentlich ein ganz schönes Bild, sie wollte was machen, was Fenster und Spiegel ist. Also sie wollte ihren Leuten, die da nämlich leben, die von den linksliberalen Küstenbewohnern, Urbanen als Hillbillies, Rednecks verlacht werden, denen wollte sie ein Epos widmen, zu sagen, ihr seid gesehen. Und den anderen ein Fenster, also eben den linksliberalen urbanen Milieus, die nur verächtlich darüber reden. Mir geht es ein bisschen wie Ihnen. Also ich hatte auch zwischendurch, warum tut es so wenig weh? Also ich dachte, für das an Tragödie, was da erzählt wird, geht mir das ein bisschen dropshaft runter. Also das war, wobei ich schon, und das will ich auch einmal sagen, Dirk van Gunsteren hat das, finde ich, brillant übersetzt. Also das ist sehr, sehr tonfallsicher und das wird wirklich auch durchgehalten. Ich finde, es ist kein Kitsch, was eine ziemliche Leistung ist.
Aber es ist sentimental. Würden Sie so weit mit mir gehen?
Also es zeigt natürlich möglicherweise auch deine Abgebrühtheit. Also eine Bekannte von mir, die das parallel gelesen hat und stellte ich dann fest im Gespräch vor einer Woche, die hat geweint an einigen Stellen. Also das gibt es auch als also auch anrührend. Also was ist ja nicht, finde ich, die Kunst ist ja, es gibt diesen flapsigen Ton, der aber natürlich einen davor schützt, genau in diese Sache, in die Tränenseligkeit abzugleiten. Ich meine, interessant ist ja an dem Buch, finde ich auch, dass der Autorin, wir haben darauf schon hingewiesen, die ist 68, die sich in eine, also letztlich in die Position eines 20-Jährigen begibt, dass der jetzt nicht zum Vorwurf gemacht wird, was hier heute sofort kommt, kulturelle Aneignung. Also das heißt, diese Rednecks sind so weit unten, dass nicht mal mehr das als Argument kommt. Wir hatten ja diesen Fall in Amerika, wo jemand auch einen ähnlichen Roman geschrieben hat über mexikanische Einwanderer und ihm dann sofort zum Vorwurf gemacht wurde, ein Buch von einer Autorin, die das zunächst hochgelobt, du bist ja gar nicht richtig mexikanisch und das dürftest du gar nicht schreiben, weil du eben das sozusagen die Leiterfahrung der Mexikaner nicht nachvollziehen kannst. So. Also das hat meine Frau Kingsolver nicht gemacht. Ich finde, das ist sehr kunstvoll, das hinzukriegen. Ich meine, auch in diesem Detailreichtum. Ich finde, es wirkt eben nicht wie ein Reißbrettroman, wo alles vorkommen muss.
Es ist ja, aber es ist dann, ja ihre Welt, nicht? Also es ist nicht so, dass sie sich hier mit Hilfe von Dickens irgendwie aufgeplustert in eine Kunstwelt der Armen begeben hat, sondern das sagt sie in diesen Interviews ja ganz klar, das ist die Sprache, die wir als Junge, als Kinder, sie ist ja da groß geworden, das ist unsere Sprache. Also insofern ist das, glaube ich, schon sehr, sehr geerdet. Das sagt sie auch. Also es ist richtig, es ist tätowiert mit dem Scheiß des Lebens.
Genau,
das Didaktische, und das finde ich, also sie ist in ihren Interviews didaktischer.
Als im Buch.
Das als im Buch. Ja. Also auch im
Nachwort, so
da kommt das, kommt das sozusagen der Ansatz. Und das ist für mich das Angenehme, dass es zum Glück ihr nicht die Hand geführt hat beim Schreiben.
Mhm. Ich will nur sagen, dass die Erzählstimme, da finde ich, kann man dann auch ein bisschen, ich würde jetzt nicht über kulturelle Aneignung an der Stelle sprechen, weil sie lebt dort, sie hat, glaube ich, nach allem, was ich nachvollziehen kann, einen engen Kontakt zu den Menschen, die dort leben. Aber die Frage ist natürlich schon, wie glaubwürdig eine Erzählstimme dann sein kann von jemandem, der diese Drogenkarriere gemacht hat. Und manchmal ist es in dieser Mischung aus einerseits sehr vorlaut und so ein bisschen randständig und dann aber wieder in sehr komplexer Weise mit Weisheit gesegnet. Da weiß ich nicht manchmal, ob das immer gut zusammengeht.
Also ich finde ganz, was einen zeigt nochmal, und das ist authentisch, ist dieses Gefühl des totalen Überseenwerdens. Ja. Also ich war da mal in den Appalachen. Das ist ja so eine ziemlich hügelige Gegend, wo nicht mal mehr die Hügel da sind, weil die oben alles abgesprengt haben, um an die Kohle zu kommen. Ja. Und kaum gab es die Kohle nicht mehr, gab es keine Jobs mehr. Und das Einzige, was die da noch eingeworfen haben, waren eben diese Scheißbillen, so eine Art Heroinersatz, die da flächengehend über das Land geworfen wurde. Und da war die Opioidkrise eben besonders schlimm.
Da möchte ich wirklich, da ist mein Fragezeichen. Mhm. Nicht in dem, was da erzählt wird. Das ist ja alles auch durch Reportagen.
Ja, oder J.D. Vance, Hillbilly Elegy,
so viel war ein Riesenerfolg. Genau, ja. Und da gibt es so viel tolle Dokumentation, diese Trailerparks, alles so ist das. Aber nicht glaubhaft ist für mich dieser Ton, der eben ein bisschen immer mit, ganz klar sagt, ich habe es geschafft. Und das ist auch die amerikanische Erzählung. Yes, we can. I did it. Das ist auch, und das sagt die Autorin auch, das ist ein Survivor-Tale. Also da erzählt ein Überlebender.
Ja. Ja, gewidmet.
Und er hat es geschafft durch seinen Witz. Er hat es geschafft durch das Comichafte. Und das Comichafte,
ja, und die Härte natürlich. Das unwürdige gesagt, dass er sozusagen etwas hat wie Stahl in sich. Dass also auch also diese ganzen
Leidenserfahrungen
nicht zerbrochen haben.
Genau. So, ja. Und da finde ich eben für das, was er erlebt hat, da ist mir der Ball einfach zu flach gehalten. Da kommt auch das Sentimentale. Dir egal, das Leben macht dich fertig und du bist der immer tapfere Junge. Dieses Männchen, was immer wieder hochkommt. Das ist halt eine
darüber
sehr amerikanische
Geschichte. Darüber könnten wir, glaube ich, jetzt noch lange streiten. Das tun wir aber jetzt nicht, weil wir müssen zum nächsten Mann in Trouble kommen.
Ja, vom unverwüstlichen Demon kommen wir zu einem durchaus verwüstlichen Mann, der keinen Namen hat, in diesem Buch Heilung. Das ist der zweite Roman von Timon Karl Kalaita. Der Ich-Erzähler in seinen 40ern befindet sich in dem, was seine Frau nur noch den Zustand nennt. Er ist von Schlaflosigkeit geplagt. Damit ist auch die Beziehung von dieser Schlaflosigkeit geplagt. Und sie schiebt ihn dann so ein bisschen ab in ein Edelspa-Sanatorium San Vita in Südtirol, wo er einem Professor begegnet, dem Chef dort, Professor Trinkel, der den denkwürdigen Satz zu ihm sagt, wenn Sie keine Probleme haben, dann sollten Sie vielleicht Ihr Leben ändern. Denn schulmedizinische Ursachen gibt es für diese Schlaflosigkeit nicht. Und mit steigender Last ist der Erzähler immer mehr bereit, nach Ursachen auch außerhalb dieser Schulmedizin zu suchen. Er erlebt entsprechend interessante Dinge in diesem Sanatorium. Also er verbringt eine längere Zeit in einem fensterlosen Raum, wo er auf sich selbst und seine Vergangenheit zurückgeworfen wird. Er geht auf eine etwas gespenstische Bärenjagd und er lernt auch eine etwas undurchsichtige Frau in diesem Sanatorium kennen, wie überhaupt das Sanatorium als solches sehr, sehr undurchsichtig ist. Und weil auch dort die Dinge nicht wirklich besser werden, beschließt er irgendwann aufzubrechen, weil bei der Suche nach Reinigung, auch bei der Sehnsucht nach Heilung, ist er in seinen Erinnerungen neben seiner Großmutter auch auf einen Jugendfreund gestoßen, den er nun aufsuchen möchte, der einen Bauernhof hat mit seiner Frau in der wilden Natur. Und dort nimmt er sozusagen, das ist der zweite Teil des Buches, nochmal Anlauf, die Heilung zu finden. Ich sage jetzt mal noch nicht, wie das ausgeht, möchte als Letztes aber noch sagen, dass die Fantasie, die sehr prägnanten Figuren, die denkwürdigen Szenen, die Verbindung von Grusel und Komik mich an diesem Buch sehr beeindruckt haben.
Ja.
Ist aber ein skeptisches Jahr. Dauert es länger jetzt.
So, was soll ich sagen? Mich hat dieses Buch doch sehr, sehr ratlos entweder in den Alpen oder im Odenwald oder dazwischen stehen lassen, weil ich nicht wirklich verstehe, was der Autor mir da erzählen will. Ist es eine Gesellschaftssatire? Vielleicht. Also ich habe, glaube ich, ganz selten bei einem Roman so oft an den Rand geschrieben, meint er das jetzt wirklich ernst? Also so ein Beispiel, also dieser eben namenslose, irgendwie mit 40 oder 40-something geplagte Mann, der macht sich ja wirklich zum Bettvorleger in einer Weise, dass man es nicht aushält. Also da ist dann ein innerer Monolog, wo er erklärt, er hat irgendwann erkannt, dass seine Frau die große Künstlerin ist und Unglück entsteht, wenn Menschen nicht erkennen, was ihre Potenziale und sein Potenzial ist, halt sich im Dienst dieser Frau. Und dann ist natürlich dieser, pardon, sich selbst kastriert habende Mann natürlich auch noch unfruchtbar, weil er, sie wollen verzweifelt ein Kind haben und das klappt nicht. Also ich dachte, ist das eine Männer-Selbstertüchtigung im Jahre 2024, die ich jetzt ernst nehmen soll oder macht er sich darüber lustig? Ich meine, das ist wirklich als Frage. Also soll das wirklich ein Versuch sein? Also bitte auch gerne an die Herren in der Runde, den vom Feminismus, von der Emanzipation irgendwie platt gemachten Mann, der muss dann irgendwie eine angeschossene Bärin mit dem Messer. Also ich dachte bisher immer, das gehört ins Handbuch der letzten bekloppten Ideen, die ein Mensch auf der Welt haben kann, sich einer angeschossenen Bärin mit einem Messer zu nähern, um sie mit eigenen Händen. Und dann sagt der Arzt, ihre Frau wird stolz auf sie sein. Also, aber ja.
Ja, aber ich glaube, du versuchst jetzt zu sehr nach Symbolik.
Also, dass ich habe das Buch erst mal gelesen.
Ja, dass das für was steht. Also was mir sehr gefallen hat, ist der erste Teil in diesem Sanatorium. Das ist ja so ein bisschen Zauberberg updated. Ja, ja
das schon. Ist auch Teil des Problems. Aber gut, reden Sie weiter.
Und das ist eine sehr schöne Sprache, die der Autor hat, muss ich sagen. Also ich glaube, die Frage der Literatur jedenfalls ist
hier beantwortet.
Beantwortet, leichter beantwortet als bei möglicherweise Demon Copperhead. Das Zweite hat auch eine gewisse Komik da auf diesem komischen Hof seines Freundes. Aber dann, dass man das dann so zu Ende legt, also wenn der kommt ja relativ überraschend dann der Schluss, dann ist er wieder zu Hause. Öffnet sozusagen die Haustür, ja. Hat jetzt die Heilung erfahren und man sagt ja, ja und?
Also ich glaube, dass ich die Frage von Thea Dorn beantworten kann oder jedenfalls den Mut habe, sie zu beantworten. Ich glaube, dass das mit Pokerface geschrieben ist. Ich glaube, dass hier von vorne bis hinten Anführungszeichen stehen. Mit anderen Worten, dass hier kein einziger Satz ernst gemeint ist in diesem Buch. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, würde den Autor gerne selber fragen, aber ich glaube, es gehört zur Inszenierung, dass er mir darauf keine Antwort geben würde. Aber die Ironiesignale, die sind so heftig. Ja? Natürlich geht es irgendwie um die Krise der Männlichkeit, aber auch darüber macht er sich ja lustig. Er macht sich auch über sich selber lustig, um seine Impotenz, um seine Rolle an der Seite einer bedeutenden Frau. Das ist alles Komik. Ja? Und auch dieser Umgang mit den zwei großen Heilungsfantasien unserer Gegenwart. Also einmal Wellness, wir sind ja alle dieses erschöpfte Selbst, wir sind ja alle, wie viele Artikel gibt es überall, ach, wie erschöpft sind wir, wie schlecht geht es uns. Also diese Wellness, die wir alle brauchen, die Self-Care, die wir alle brauchen, und das andere, Rückkehr zum wahren Leben, zum selber anbauen, Rückkehr zu Mutter Natur, zum Boden. Bei beides macht er sich unendlich lustig. Also er räumt alles ab, was an Therapien für unsere Krisenmoderne so im Angebot ist. Und es ist, ich glaube, für ihn ein großer Spaß. Es ist, also für mich ist das ein Pop-Roman, was nicht unbedingt eine Totalkritik ist, wenn ich das sage. Aber es ist ganz sicher ein Roman, der die Pop-Literatur noch mal eine Schlaufe weiterdreht und sich eben über all das heillos lustig macht. Die Frage, die man natürlich stellen kann an so einen Roman, der komplett in Ironie, Anführungszeichen, steht. Ja. Was soll das Ganze? Aber das können Sie uns
ich finde auch, dass es ein Pop-Roman ist. Und für mich ist das überhaupt kein Makel, weil ich persönlich weiß, diesen Dingen, die er da beschreibt, und die Art und Weise, wie sehr er übertreibt in der Beschreibung dieser Dinge, die variiert, ja. Aber diese ganzen Spas und so, das passiert ja alles wirklich. Und also wir gehen krachen, aber das 5 Sterne. Wir verlieren den Kontakt zu uns selbst in unseren Beziehungen. Und das mit so einem sanften Spott aufzuschreiben, gibt mir persönlich durchaus was, wenn ich das lesen darf. Und diese Ironie, ich finde sie jetzt nicht, also die ist ja nicht verboten. Und
um Himmels Willen.
Ich finde, es ist der einzige Weg, sich diesen Irrsinn, der in der Welt um uns, der sehr wohlstandsverwahrlosten Welt passiert, ja auch ein bisschen zu nähern. Aber und Frau Dorn, wenn ich eins noch sagen darf, ich kann Ihnen nicht ganz abnehmen, dass Sie sich ständig unsicher waren, wie ernst meint er es. Also als er und sein Jugendfreund Jesper dann einmal an einem Morgen über eine Wiese hechten, um den Morgentau zu fangen, das glaube ich nicht, dass Sie da unsicher waren, wie ernst ist das jetzt?
Vielleicht nehme ich das Buch zu ernst, weil ich dazu neige, Bücher gerne ernst zu nehmen. Also wir haben im ersten Teil, also wir haben so ein Sorgenkind des Lebens, der heißt jetzt eben nicht Hans Castorp, sondern gar nichts. Das sind Krisen der Männlichkeit bei Thomas Mann in Zeiten vor einem Weltschlamassel. Sozusagen Zurüstung, eine Männlichkeitsverweigerung ja auch letztlich bei Mann durch diesen Rückzug in diesen Berghof. Was will mir denn das hier erzählen? Also ist das ein Roman, der wittert? Wir sind vielleicht wieder am Anfang eines großen Schlamassels. Nee, ja, aber wenn es dann aber so ein nettes Popbuch ist. Ja.
Nein, aber es ist nicht nur das. Und deswegen geht es für mich am Ende schon auf.
Und der Mann muss dann in Bären. Also, und darüber kann man sich nur lustig machen, dass der Mann in Bären erlegen muss, damit seine Frau stolz auf ihn sein kann.
Aber bei Pop geht es doch letztlich schon darum, dass einem alles unter den Füßen weggezogen wird.
Aber ich dachte, diese verdammte Pop-Literatur ist endlich vorbei.
Nein, ist sie nicht. Nein, das ist sie nicht. Aber das ist natürlich, ich gebe zu, dass auch ich, so sehr mir das Spaß gemacht hat und ich sogar stellenweise dachte, Mann, das ist ja jetzt mal ein deutscher Ulbeck, ja?
Also oh,
so richtig,
so richtig fies.
Und aber, nein, ich habe da schon ein Aber. Also was mich letztlich dann doch, und das nervt mich ehrlich gesagt dann doch an dem ganzen Pop, sind 2 Sachen. So lustig ich ihn finde, wirklich, also nichts grundsätzlich. Aber was mich nervt, ist einmal das Männerbündlerische, was hier auch ist. Nur Männer gehen hier, es geht die Männlichkeitskrise, es sind die Männerfreunde, die Männerfreundschaften. Also es ist so ein richtiges Männernetwork und das ist leider ein Grundzug der Popliteratur, der mir nun aus also sichtbaren Gründen, Gendergründen ein bisschen auf die Nerven geht. Und das Zweite, um das noch schnell zu sagen, und das ist auch typisch für Pop, das ist dieser Checkerton. Ja. Also wenn ich mich über alles lustig machen kann, dann bin ich natürlich der Checker, der das kann. Nun ist er hier, weil er sich ja auch so ein bisschen als armer Hans Wurst inszeniert, fällt das nicht ganz so auf. Aber auch diese Hans Wurstiade ist ja letztlich in dieser Selbstironie nicht mehr zu überbieten. Also das dahinter steht natürlich der Checker, der all die Fäden in der Hand hat. Und dieses Checkerhafte, der alle anderen als Idioten entlarvt, das finde ich jetzt nicht so.
Diese beiden Kritikpunkte, ja, da kann ich mitgehen. Ich finde trotzdem, dass gerade deswegen der etwas teebeutelhafte Protagonist eine gute Wahl ist, der eben nicht jetzt hier vor Virilität strotzt und deswegen für mich interessant ist. Und um den Punkt noch kurz zu machen, ich finde, das geht am Ende auf, weil es ein Pop-Roman ist, ja. Als solcher im Übrigen auch sehr gut unterhält. Aber am Ende hat er eben schon einen Kontakt zu tieferen Ebenen, die auch die Relevanz dann herstellen, nämlich, dass diese Selbstoptimierungsgesellschaft, diese hyperindividualistischen, in der wir leben, dass die auch nur ein Firnis ist vor Dingen, wo es ganz tief runtergehen kann. Und ich sehe jetzt ja auch nicht so eine Vorabendstimmung, das überhaupt nicht. Aber ich finde schon gut, wie er sichtbar macht, welches Grauen und welche Kälte auch in dieser Frotte Handtuchwelt zu Hause sein können. Und das, finde ich, macht er sehr gut, weil er auch nicht zu direkt ist dabei.
So, wir wechseln, wir bleiben bei derselben Gesellschaftsschicht, springen aber ein paar Jahre zurück.
Ja, jetzt geht es um Julian Green. Julian Green hat, das muss man jetzt noch mal ein bisschen lexikonmäßig sagen, von 1900 bis 1998, also fast das ganze vorige Jahrhundert über gelebt. Er hat amerikanische Eltern, deswegen Green, ist in Paris geboren, hat auf Französisch geschrieben. Er ist der Spezialist für die seelischen Abgründe, für die menschlichen Abgründe, für Leidenschaften, für die Seele, für die Einsamkeit. Also er ist jemand, der tief hinabtaucht in die, ja, wirklich sowas, in die grundsätzliche Verlorenheit, in der wir auf der Welt sind, so kann man das ein bisschen pathetisch sagen. Er wurde gefeiert von Walter Benjamin, von Siegfried Krakauer, also er ist wirklich Literaturgeschichte. Jetzt kommt ein Roman, der eigentlich vor fast 90 Jahren oder über 90 Jahren erschienen ist, also 1932 erschienen, der ist nochmal neu übersetzt worden, jetzt von Wolfgang Matz, sehr schön, wie ich finde. Es geht um eine Dreiecksgeschichte in Paris. Philippe, Henriette und Eliane, also Eliane und Philippe sind verheiratet. Nee, falsch, oh, Henriette und Philippe sind verheiratet, genau. Und Eliane liebt Philippe, also eine hoffnungslose Verstricktheit in der Welt der neuen Reichen. Insofern sind wir also durchaus wieder bei diesen Betuchten, aber in einer ganz anderen Situation in der Zwischenkriegszeit. Und man spürt hier eine Leere des Lebens. Die sind zwar alle, sind vollkommen leidenschaftlich, aber leer. Und diese Mischung zwischen großer Leidenschaft, zwischen, ja, Sinnlichkeit, also unterdrückter Sexualität und andererseits dieser Leere ihres Lebens, die also mit ihrem ganzen Geld nicht mehr wissen, wo sie es hinscheißen sollen, was sie damit machen sollen, ja, was sie eigentlich auf dieser Welt sollen. Das ist ungemein verdichtet in diesem Trio. Fehlt der Lebenssinn, aufgestaute Druck und man merkt, das kann nicht mehr lange gut gehen. 1932 ist das Buch erschienen, wir wissen alle, was 1933 dann passiert ist. Ja.
Also ich habe Julian Green immer wahnsinnig gerne gelesen. Ich freue mich sehr, dass der Hansa Verlag das nochmal neu aufgelegt hat. Auch, das ist ja auch so ein verlegerisch ambitioniertes Programm, also so ein letztlich vergessenen Autor, halb vergessen, sich die Mühe zu machen. Ich finde in dem Buch auch interessant, also es gibt ja eine ganze Theorie über die Männer, wo wir gerade bei Männlichkeit sind, der 30er Jahre. Also letztlich der verpanzerte Mann, das zieht sich ja bis heute durch. Also dass wir beide zum Beispiel angeblich über unsere Gefühle nicht richtig nachdenken können, nicht reflektieren können, anderes mehr. Und das ist ja von einem Mann geschrieben und es geht eigentlich die ganze Zeit um Gefühle. Also über Introspektion, was in Menschen vorgeht, also er hat ja das Problem, dass er nachts spazieren geht in der Seine und ein Paar sieht, dass sich streitet und die Frau schreit um Hilfe und er aus Angst rennt weg, beziehungsweise hilft nicht und das verfolgt ihn, weil es sein Selbstbild als Mann auch erschüttert. Darum geht es die ganze Zeit in diesem Buch. Und das, Julian Green war schwul, kann man sagen, okay, das war jetzt ein anderer Mann als die verpanzerten Männer, aber es wird ja auch männliche Leser gegeben haben. Und mir hat das so gedacht, also möglicherweise haben wir auch ein bisschen oberflächlichen Blick auf zumindest die Männer am Anfang dieses Jahrhunderts. Weil, wie gesagt, diese Theorie von Klaus Teweleit und so weiter, die ja, wo Sie es auch ansprechen, genau, wo der, diese Art von Verpanzerung, die dann ja eben den, und die Abwendung jedes Art von Gefühlsstroms, die Angst vor Gefühlen überhaupt, die ja angeblich in den Faschismus geführt hat. Wenn man das Buch liest, also so ganz so einfach kann es nicht gewesen sein.
Ich hätte dieses Buch, glaube ich, nicht beim Spaziergang durch die Buchhandlung gegriffen. Bin froh, dass ich es habe lesen müssen, dürfen, können. Mir hat besonders die Konstruktion dieser Dreiecksgeschichte gefallen, weil ich die einzelnen Figuren A, gut aufeinander abgestimmt fand, in dem Sinne, dass für die Handlung da gerade die introspektive Handlung viel drin war. Ich fand auch die, wenn ich das so nennen darf, die Kameraführung des Autors da sehr geschickt. Die Unfreiheit, um mal das vielleicht kategoriale Wort dessen, was Sie schon beschrieben haben, dazu nennen. Sehr interessant, auch diese brutale Ennui und dieses innerlich dörren und vertrocknen bis zu einem Finale, in dem ja dann viel rauskommt, hochkommt. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich fand es ein bisschen lang, was ein bisschen schlichtes Argument ist, aber wenn ich so empfunden habe, darf ich als Mann vielleicht auch hier
Sie über dieses Gefühl... Sie haben es auch durchgehen lassen, ja?
Okay, aber
wir wollen keine Seiten
ein Mann
zählen.
Hat über seine Gefühle geredet.
Wir wollen das nicht gleich wieder kaputt
genau,
machen.
Genau, wollen wir nicht gleich wieder diesen Moment zerstören. Genau.
Und wenn ich eines noch sagen darf, mir hat es vielleicht noch einen Tick besser gefallen, wenn die Figuren etwas weniger über jeweils sich selbst und die jeweils anderen gewusst hätten, wenn noch ein bisschen mehr Raum für Spekulation, Unsicherheit da gewesen wäre. Aber das ist jetzt ein, vielleicht auf einem hohen Niveau ein Vorwurf.
Ich bin hellauf begeistert, sage auch ein großes Merci, dass Sie das ins Quartett mitgebracht haben, weil also ich habe meine halbe Pubertät mit irgendwie Camus und Sartre-Lektüren verbracht und gehört aber immer eher so zu den Schnöseln, ist dann vielleicht auch eine Generationsfrage, wo ich so dachte, ach, wenn ich, also Franzosen, da brauche ich doch keinen Amerikaner, wenn ich Franzosen lesen will. Großer Fehler. Ich war hingerissen davon, man sagt, naja, okay, brauchen wir das jetzt noch? Ich würde sagen, ja. Also wie da eine bürgerliche Welt entlarvt wird, also entlang der Devise, ein Problem entsteht erst, wenn man anfängt, drüber zu reden. Also so gesehen, Sie haben völlig recht, Herr Fleischhauer, der ist nicht verpanzert, aber er ist natürlich schon ein Bürger seiner Zeit. Also das wird auch zum Beispiel über diese Dreiecksgeschichte gesagt. Das ist angeblich alles okay und darf halt bloß nicht anfangen, drüber zu reden, weil dann merkt man ganz schnell, dass hier in Wahrheit nämlich tatsächlich nichts okay ist. Wir haben also eine Art, wie soll man fast sagen, ja, letztlich fast Vergewaltigung, die diese Schwägerin, also die Schwester der Ehefrau, die eben seit 11 Jahren diesen Philipp adoriert. Wobei man auch da sagen muss, dann kommen so exquisit bösartige Sätze, wie sie sagt zu ihm, nein, ich respektiere dich nicht, ich liebe dich. Das ist natürlich ein grandioser Dialog, das ist sensationell. Also die beißt dem in die Lippe am Schluss, weil sie dieses versteckte Begehren, was sie nicht rauslassen darf, endlich übermannt ist sie, muss man auch, wenn es eine Frau ist, sagen. Und ich dachte an dieser Stelle noch mal, mein Gott, der bürgerliche Roman ist auch schon was Tolles, wo ein Autor eben nicht autofiktional reflektiert, was es bedeutet als Homosexueller, zum Katholizismus Konvertierter. Da könnte man ja super Autofiktion, hätte man da heutzutage draus machen können. Dass dieser Green sagt, dass ich privat homosexuell bin, spielt hier überhaupt keine Rolle. Das alles sublimiert. Also zum Beispiel, ich fand es sehr lustig, die Hauptfigur ist nämlich, glaube ich, eigentlich Elian. Also die Figur, wo sich ein Julien, also ein Julien...
Also die Schwägerin ist die eigentlich die...
Ich würde auch sagen, genau.
Die Frau steht im Zentrum, genau, nicht der Philipp.
Das verbotene Begehren dieser Schwägerin, was jetzt hier heterosexuell erzählt wird, wo das Problem was anderes ist, da merkt man natürlich auch diesen immensen Leidensdruck, unter dem der Green privat sicher gestanden hat.
Hat er, ja.
So, und... deshalb, also, ja, ich kann jetzt noch weiter jubeln, aber vielleicht möchte ja noch jemand
am Also, was man natürlich merkt, dass der Autor sich seiner Möglichkeiten total sicher ist. Also, er lebt ja auch, er war noch fast Zeitgenosse von Proust und geht ganz dann auch als literarisch ja ganz seinen eigenen Weg. Also, ihn interessiert erkennbar auch in anderen Romanen, also, er nimmt zur Kenntnis, was andere schreiben. Aber das ist für ihn jetzt sekundär in seinem eigenen Schreiben. Es gibt ein interessantes Nachwort. Das war mir auch nicht klar, dass er also so eine Art, also er hat sich offenbar hingesetzt und angefangen zu schreiben, ohne, und zwar am Anfang, ohne zu wissen, was am Ende überhaupt rauskommt.
Also Plot, eine Art,
genau,
so,
also, genau, also eben.
Das hat er aber immer Art, gemacht, ja.
Ja, aber das ist ja eine, also das, da muss ich ja eine Sicherheit haben, im Zugriff, sozusagen meiner technischen Möglichkeiten, die ist natürlich atemberaubend.
Ja, also Julian Green hat das Geheimnis um sich aufgebaut zu sagen, mir wurde diktiert. Das ist natürlich ein bisschen, ja, mir wurde diktiert. Also da,
es schreibt
da
durch
seine,
mich.
Seine Sicherheit war eine fremde Macht. Aber diese fremde Macht, die ist ja auch in dem Buch, finde ich, unglaublich spürbar an vielen Stellen. Einmal, dass zwischen diesen Figuren sowas wie schwarze Energie, eigentlich tauschen die sich ja kaum aus, nur lauter Plattitüden und es wird ja, es gibt ja keine richtigen ausgetragenen Konflikte, aber man spürt ja diese unterirdischen Spannungen, also wie schwarze Magie. Und das andere, wo diese höhere Macht ist, ist natürlich die Stadt.
Die
das
Seine
müssen wir noch kurz noch erwähnen. Das ist vor allen Dingen die Seine, die, deren Pulsschlag man irgendwie spürt. Die Wellen, da gibt es ganz tolle Stellen, wo die wirklich wie eine, wie sie, wie die eigentliche Heldin dieses Romans agiert. Ja?
Gut. So, ziemlich einhellige Begeisterung, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe ein Buch dabei, was mich begeistert hat. Weil es, wir alle reden darüber, Ambiguitätstoleranz ist heute zum raren Gut geworden. Wir verpanzern uns in ideologischen Festungen, dreschen von dort aufeinander ein. Und das ist nun ein Autor, Stefan Wackwitz, geboren 52 in Schwaben, in Stuttgart, der sein Leben lang, also wir begleiten diesen Mann durch sein eigenes Leben, wie er versucht, sich zwei Dinge abzugewöhnen. Den Pietismus, also er ist im Epizentrum des schwäbischen Pietismus zur Schule gegangen, ein Internat in Urach. Zweite natürlich Kind seiner Zeit. Er war beim, ich glaube, beim marxistischen Studentenbund Spartakus war er engagiert. So, also pietistisch-marxistisch, so ungefähr das Schlimmste, was einem deutschen Mann der Nachkriegsgeneration passieren kann. Und dieser Stefan Wackwitz nimmt sich nun also vor, ich halte das nicht aus. Also seine eine Wendeerfahrung, die ist eine Szene in Stuttgart in den späten 70ern, wo er sagt, ich muss hier raus. Und dann hat er das Glück, dass er eine Anstellung beim Goethe-Institut kriegen wird. Also zwischendurch ist er vorher noch in London. Aber er ist dann fürs Goethe-Institut viele Jahre in der Welt unterwegs. Und wir beobachten ihn beim sich degermanisieren, beim Versuch, eben ein westlicher Liberaler nach dem Vorbild seiner Ikone Richard Rorty, des amerikanischen Philosophen, zu werden. Liberalität, Ironie. Und die Ironie dieses Buches ist, die mir auch ungemein gut gefallen hat, dass er diesen zum westlichen Liberalen wird er in Osteuropa. Das ist auch gerade jetzt im Jahr einer Europawahl eine sehr, also ich habe selten in einem von einem westdeutschen Autor geschriebenen Buch so viel über Osteuropa begriffen wie da. Wir werden sicher über die Frage diskutieren müssen, die Iris Radisch heute schon früher gesagt hat, ist das Literatur? Da werden wir noch drüber reden können. Ich würde sagen, das ist sehr interessante Literatur, aber
könnten auch darüber reden, dass, glaube ich, in diesem Buch noch weniger Frauen auftauchen als in dem Poproman, den ich mitgebracht habe. Ich muss sagen, als ich dieses Buch gelesen habe, ich dachte erst, was für ein Snob. Er kommt aus der Welt zurück in seine natürliche Eigentumswohnung in Berlin am Todesstreifen und denkt dann erstmal so ein bisschen in so einem bequemen Grusel drüber nach, wie das wohl früher da so war. Er erzählt, östlich von Marzahn kenne ich keinen. Er schreibt schon aus diesen Jugendjahren in London, diesen Satz, den werde ich nie mehr vergessen, die britische Oberschicht trat eigentümlich verzögert in mein Leben, wo ich so denke, also ich warte noch immer drauf, dass die in mein Leben vielleicht auch mal tritt. Und er bewundert seine Heroen, aber die Putzfrau, mit der er ein existenzielles Erlebnis hat in London, um diese Wohnung sauber zu kriegen, kriegt keinen Namen. Genauso wie andere, die nicht seine Preisklasse sind, keinen Namen bekommen. Und da dachte ich so, also wir wären hier keine Freunde. Aber ich muss sagen, er hat mich irgendwann gekriegt mit seiner Belesenheit, mit seiner Offenheit auch sich selbst gegenüber. Und er hat das schöne Bild irgendwo der in sich selbst mündenden Sackgasse. Und dieses immer wieder auch sich selbst anlaufen, eigene Überzeugungen in Frage stellen, auch in anderen Ländern offen zu sein, sich neu belichten zu lassen, da bin ich ganz bei Ihnen. Das hat irgendwann mich dann doch sehr gekriegt und mich dieses Buch jetzt, glaube ich, werde es sogar verschenken. Das ist ja ein großes Kompliment, kann man ja kaum machen, ein Buch. Ja, das Einzige, was ich dann jetzt noch kritisierend erwähnen möchte, ist, ich dachte irgendwann, er kommt sich ein bisschen oft auf die Schliche und hat Vorausahnungen und dann manifestiert sich in einem konkreten Erleben was, was er ohne es zu merken schon 10 Jahre vorher gedacht hatte. Da kommt er schon manchmal ein bisschen ins Labern, so, wenn ich es mal ganz hart sagen darf. Aber auch da gilt das Argument, was ich vorher gesagt habe. Man hört ihm gerne zu, er kann sehr gut schreiben und ich war irgendwann entwaffnet.
Also ich fand es ein großes Lesevergnügen zunächst mal. Da muss ich auch sagen, danke, dass ich es lesen durfte. Ich habe die Sprache sehr genossen. Ich kann mich einfühlen in sein Grundproblem, auch wenn es nicht mehr meins war, weil ich nicht ganz, er ist ja Jahrgang 52. Aber ich verstehe, was er meint, wenn er von den 70er Jahren redet, die ich auch noch kannte, von den 80ern, wie eingesperrt man sich in Deutschland fühlte. Das Minderwertigkeitsgefühl, die Enge, wo man immer das Gefühl hatte, man ist hier zu viel, keiner will einen haben, man gehört eigentlich gar nicht.
Das ist schon lustig, dass jetzt eine Westdeutsche sagt, wir fühlten uns eingesperrt in den 70ern und 80ern.
Ja, eingesperrt in diese deutsche Mentalität, wo wir das Gefühl hatten, dass, daran erinnere ich mich, die Welt ist eigentlich weiter. Es gibt eine Zivilisation um uns rum, die ist toleranter, die ist weltoffener, die ist einfach ein paar Schritte uns voraus. Und man hat sich ja nie getraut, im Ausland die FAZ zu lesen. Es war einem peinlich, sich da überhaupt zu erkennen zu geben. Und all das spüre ich. Raus wollen. Und dann sein ganz spezielles Problem mit dieser Monokultur, also die diese Letztbegründungen, zuerst die religiösen, dann die kommunistischen, alles muss, wenn man im deutschen Kontext ist, muss ernst sein, muss groß sein, muss totalitär sein.
Konsequent zu Ende gedacht.
Muss fürs ganze Leben halten, muss dem Haus des Seins standhalten und so. Das kann ich alles nachvollziehen und was dann diese Re-Education eigentlich für uns hieß, ja, einen Unterricht in der Schule, in der Uni zu bekommen, der nach amerikanischen Mustern ging. Also überhaupt die Multiperspektive plötzlich mal gezeigt zu bekommen, Ironie zu erleben. Was das, dass da wirklich Fenster aufgingen, das hat er mir hier wunderbar nacherzählt und da habe ich auch viel Eigenes wiedererkannt und da hat er mir sehr gut getan, eben in dieser Öffnungsbewegung zum amerikanischen Pragmatismus und dann eben auch zur persönlichen, er nennt es ja persönliche Osterweiterung, was auch ein sehr schöner Move ist. Ja.
Also ich finde die Geisteshaltung natürlich sehr sympathisch, die aus dem Buch spricht. Aber das ist ja letztlich Grunde Alt-68er, ne, 52 geboren, passt schon so. Bisschen. Also Boomer wird er noch nicht sein, der eben aus diesem Gefühl der Beklemmung sozusagen die Welt erkunden will. Also die bieten ihm ja irgendwann, glaube ich, einen Gymnasialposten an.
Genau, in Stuttgart.
Und Stuttgart, also das wäre sozusagen, das wäre der vorgezeichnete Weg gewesen. Und dann sagt er, um Gottes Willen, wenn ich das mache, dann habe ich mich eingesagt. Ja. Und geht auf die Wanderschaft mit allem, was es ja auch an Unwägbarkeiten bedeutet, auch finanzieller Art. Also er schafft es immerhin offenbar, trotz seiner ganzen schlecht bezahlten Auslandspositionen, eine Eigentumswohnung.
Er ist beim Goethe-Institut ein.
Also er klagt irgendwie darüber.
Gutes Vierteljahrhundert.
So, das finde ich alles sympathisch. Im Gegensatz zu Ihnen, ich mochte es gar nicht. Also irgendwas hat mich da. Es ist ja manchmal der Ton, mit dem ich nichts anfangen konnte. Es hat auch so ein bisschen. Also diese jungen Leute heute, ja, die alle so. Ich verstehe es ja. Also die jungen Leute, die alle so woke sind und irgendwie so.
Das Wort woke kommt im ganzen
Das kommt nicht vor, aber du weißt ja, was es meint. Also die sozusagen heute immer so auf so in Gräben, was du auch gesagt hast, in Gräben sitzen und aufeinander einprügeln und können wir nicht sozusagen, haben wir doch gelernt, eben Ambiguitäten aushalten und auch dem anderen zuhören. Alles gut.
Ja, aber der muss es sich ja selber beibringen.
Ja, ich habe was ganz Böses. Ich habe das Cover des Autoren im hinten gesehen. Es gibt ja immer ein Cover hinten. So ein Foto.
Sie meinen das Autorenfoto?
Das Autorenfoto. Und da steht er halt, also Nadelstreifen-Jackett, Kragen hochgekrempelt, so. Mit offenem Hemd bis hier. Und das ist ein bisschen.
Jetzt gucken wir aber alle sofort.
Oh ja, das Hemd ist ziemlich weit offen.
Und das ist so ein bisschen das, die Attitude des Buches.
Nein, okay, also das heißt, ich versuche das mal zu übersetzen. Ihnen ist wahrscheinlich ein bisschen viel das Studiolo, was für ihn ein Lebensmoment ist, also sprich das Studierzimmer des italienischen Renaissance-Gelehrten. Es gibt dann auch so schöne Begriffe wie die Sprezzatura, die Haltung des sich eher distanzierten, ironischen, spielerischen. Also ich
Selbstironie hat das auch nicht so.
Nee, das würde ich zugeben.
Und natürlich, da ist mir, also wenn ich schon das mache.
Aber
und
so, also
der Rückblick auf mein eigenes Leben, ich finde, also das ist natürlich, das in der angelsächsischen Welt ist das ja ein bisschen ausgeprägter. Also sich natürlich schon für den Tollsten halten. Aber ist so geschickt einzukleiden, dass es nicht jeder sofort merkt.
Naja, in dem Fall merkt man es, finde ich, schon relativ zügig. Ich finde es übrigens interessant, dass Herr Wackwitz, glaube ich, von allen männlichen Personen, die wir heute verhandelt haben, die günstigste Sozialprognose haben dürfte. Das nur mal als Rückgriff. Ich finde, er ist der am offensten mit sich ist und am wenigsten tief in einem Schlamassel, dass sich keine Gefühle erlauben oder sich dafür Härtens steckt. Ich will vor allem noch sagen, dass dieses Buch, glaube ich, auch ein Plädoyer dafür ist, Tagebuch zu schreiben. Das fand ich auch gute Stellen, wenn man die Chance hat, 20, 30, 40 Jahre später noch mal in Situationen zurückzugehen, die man ja sonst nur sehr, sehr verfremdet sich irgendwie noch mal heraufbeschwören kann. Das hat mich motiviert und ich werde es bestimmt eine Woche durchhalten.
Ja, also ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Fleischauer. Das ist, wenn man, also ich habe ein, wie soll ich sagen, semi-soziologisches Interesse an diesem Typus, weil er, deshalb, da geht es für mich schon über den Personal Essay hinaus und kriegt Züge auch das von einem Entwicklungsroman oder Coming of Age in einem anderen Sinne, nämlich alt werden. Das ist schon ein Typus des westdeutschen intellektuellen Mannes, den ich, und das so, also das ist doch unglaublich komisch, oder? Also da wiederum, so wenig ich Herrn Kalleiter komisch fand, habe ich bei dem Buch ganz oft schallend gelacht, weil Also er ist natürlich wahnsinnig reflektiert und ich glaube, er hat kein wirkliches Bewusstsein, was sich dennoch hinter seinem Rücken, was ihm eigentlich sehr lieb sein müsste, wenn es ihm gelingt, das in einem literarischen Text, was hinter dem Rücken des Autors sich vermittelt, diese Verrenkung inklusive dieser, bis in das Autorenfoto, dieser Kostümierungen, wie sich der pietistisch-marxistische Schwabe versucht in so ein, wie heißt der, Henri Bernard-Lévy, also das ist doch immer der mit den aufgeknöpften Hemden, zu verwandeln. Ich finde das, also wäre es ein Roman, wäre das eine irrsinnig komische, eben Coming-of-Age im Sinne von Altwertgeschichte, wie einmal ein pietistisch-marxistischer Schwabe zum Weltbürger wurde. Und wenn man so
will, und es vielleicht nicht wirklich ganz und gar wurde. Ich glaube, das ist,
aber
das,
er kämpft
das, ist das, was hier als das Geheimnis steht und was Sie vielleicht so ein bisschen rausspüren. Natürlich, er sagt ja, ich möchte jetzt ein Mensch aus Fleisch und Blut werden. Nicht nur immer dieser deutsche Intellektuelle, dieser Buchmensch, dieser mit den abstrakten Begriffen. Ich will auch Ironie, ich will Stil wie die Italiener, ich will Eleganz wie die Franzosen, ich will das auch alles. Und man spürt natürlich, dass er das zum Teil durch seine vielen Jahre, ich glaube 37 Jahre im Ausland, er ist das ein bisschen geworden. Aber kein Mensch kommt ganz aus seiner Haut. Aber das, also er, letztlich ist er immer noch der deutsche Intellektuelle, der es aber nicht sein will. Ja, aber das Schöne ist, dass er natürlich so schlau ist, dass er das auch noch weiß.
Ja.
Ein guter Reporter. Also ich finde diese Szenen, wo es mal nicht um ihn geht, sondern also oder nur halb um ihn, wo die bei Kohl irgendwie sind, das ist ja sensationell beschrieben im Kanzleramt. Oder auch Heiner Müller, etwas derangiert in Tokio. Das ist sehr, sehr gut geschrieben. Und da geht es mal nur halb um den Autoren und mal um andere, fand ich mit die besten Passagen.
Das war sehr lustig.
Gut, wir einigen uns bei diesem Buch nicht, aber ich einige mich jetzt mit mir darauf, dass das eine wunderbare Sendung war. Und ich danke ganz herzlich für diese anregenden Gespräche. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich selbstverständlich auch. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Nächste Woche ist in Leipzig die Buchmesse. Wir sind dabei, und zwar auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und Dreisat. Alle Gespräche und Diskussionen, die dort stattfinden, können Sie in den jeweiligen Mediatheken live verfolgen. Natürlich auch das literarische Zuschauerquartett, das wir in Leipzig veranstalten. Das nächste literarische Quartett hier vom Runden Tisch in Berlin ist dann Mitte Mai dran. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.